möchte ich gerne lesen. Es ist das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast deinen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ja, dieser Text, der spricht mich immer wieder an, wenn ich ihn lese. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich zugeben, so ein Stück weit steckt da auch so ein Kornbauer in mir. Also sagten wir einfach mal vereinfachend: Hier steht ein Kornbauer vor euch. Das ist aber nicht der Grund, warum ich darüber predige. Der Grund, warum ich darüber predige, ist, dass ich der Meinung bin, dass auch vor mir ganz viele Kornbauer sitzen. Und daran möchte ich euch jetzt teilhaben lassen, an der Auslegung zu diesem Text. Bevor jetzt einer wütend rausgeht und sagt: Mensch, ich bin nicht reich, ich bin kein Kornbauer und ich bin nicht habgierig, ich bin nicht ungerecht. Es geht nicht nur um Reichtum, nicht in erster Linie. Nicht der Besitz hat den Kornbauer zu dem gemacht, was er wurde. Deswegen müssen wir uns fragen, was bedeutet es denn eigentlich wirklich, so ein reicher Kornbauer zu sein? Was bedeutet das für unser Leben? Darum soll es jetzt gehen. Vielleicht zunächst mal ein paar Worte zu der Art von diesem Bibeltext. Das ist klar, ganz logisch, ein Gleichnis. Ein Gleichnis, das Jesus den Zuhörern erzählt, damit sie selber darüber nachdenken, damit sie selber ihre eigene Deutung dazu finden. Das heißt, das ist also nicht ein Wunder, was vom Himmel gefallen ist. Das ist kein Gesetz, unter das man sich beugen soll. Das ist kein Dogma, was man unbedingt glauben muss, weil sonst der ganze Glauben nicht mehr funktioniert. Nein, es ist etwas, wo wir selber nachdenken dürfen, wo wir unseren Verstand, den Gott uns geschenkt hat, unseren Glauben einsetzen dürfen. Hier ist unsere ganze Eigenständigkeit als Christ gefordert mit dem Text. Ich denke, die erste bohrende Frage, die man sich hier stellen kann, ist: Was hat dieser Mann eigentlich überhaupt falsch gemacht? War er habgierig? War er geizig? Hat er seinen Besitz unrecht erworben, jemand anders weggenommen? Und warum stirbt er denn eigentlich überhaupt? Gibt es da irgendwie eine Ursache oder ist der Tod dann die Wirkung davon? Ganz viele Fragen. Und das ist komisch, nicht? Es fällt uns doch eigentlich immer relativ leicht, Fehler zu finden bei anderen Leuten. Aber auf die Rahmenhandlung gucken, da wurde Jesus ja auch gefragt: Mensch, hier, mein Bruder, ganz ungerecht, ganz schlimme Sache, sprich doch mal ein Urteil darüber. Und Jesus sagt: Nein, ich möchte an dieser Stelle nicht über euch richten. Und da wäre es doch irgendwo paradox, wenn wir jetzt anfangen, hier vorne oder hier auch im Saal den Kornbauer zu richten, zu sagen: Das hat er falsch gemacht, das hat er falsch gemacht und das hat er falsch gemacht. Aber ich glaube trotzdem, dass wir das tun müssen, weil wir wollen ja von dem Kornbauer lernen. Ja? Und das können wir natürlich nur tun, wenn wir irgendwie versuchen nachzuspüren, was der denn eigentlich falsch gemacht hat. Ja, und wie ich schon sagte, es ist ein Gleichnis, wo unser Verstand dran ist, wo man drüber nachdenken kann. Und logisch, dann gibt es natürlich nicht nur eine Antwort, man kann ganz viele Perspektiven einnehmen, diese Geschichte betrachten und versuchen, auf unser Leben, auf unseren Glauben zu übertragen. Und dieser Text gibt dadurch ganz vielseitige Deutungen und das schafft er aber auch. Diese vielseitigen Deutungen, finde ich, die hält er aus. Ich werde mal einige davon bringen heute Morgen und ich denke auch, dieser Text ist heute noch aktuell, weil wir ihn eben heute noch auf unser Leben so übertragen können, wie das damals möglich war. Fangen wir mal mit dem Naheliegendsten an, bei dem Menschen, von dem uns hier erzählt wird, dem Kornbauern selber. Da sehen wir einen Menschen, der durch eine reiche Ernte einen riesigen Überfluss hat. So riesig, dass er gar nicht weiß, was soll er denn überhaupt damit machen. Und dann fängt er an zu überlegen und das tut er in so einer Art Selbstgespräch. Vielleicht kennen das die meisten ja. Man überlegt irgendwie, es gibt ein Problem zu lösen, dann kommen einem so die Gedanken durch den Kopf und man formuliert das vielleicht leise vor seinem inneren Auge nicht, Mund, oder man sagt es auch manchmal laut, ja, und überlegt und denkt hin und her. Das macht dieser Mann da auch. Er wird also richtig mitten hineingenommen in seine Überlegungen. Und da kann man fast spüren, wie seine Sinne funktionieren. Ja, also so ganz unmittelbar werden wir in diesen Mann reingenommen. Also man kann sich da irgendwie vorstellen, dass er die Ernte sieht. Ja, er kann so über seine Felder gucken und sieht, Mensch, das ist alles ein riesiger Überfluss. In einem Monat oder sowas, da werden sich meine Scheunen, die ich ja noch gar nicht habe, vor Überfluss überquellen. Er kann natürlich hingehen auf den Acker, er kann solche Körner nehmen, er kann sie sich durch die Finger rinnen lassen und dann kann er überlegen, was passiert denn dann danach? Ja, danach, das Ziel, was er dann so hat, ist, er hat Ruhe. Er kann, jetzt mache ich doch mal das Sofa, ja, also er kann sich einfach hinsetzen und er kann sagen, mir ist doch irgendwie alles egal. Ja, ich kann jetzt hier sitzen, ich habe genug zu essen, ich habe genug zu trinken, ich habe meine Ruhe, ich bin sicher, jetzt ist eigentlich alles gut, nicht? Aber ein bisschen Arbeit steckt er ja schon noch rein. Er hat ja die Scheunen, die muss er noch planen. Ja, das ist noch so der letzte Schritt, den er machen muss, um bei diesem Glück zu landen. Darüber denkt er nach. Aber wo ist da der Fehler? Ist es ein Fehler, dass er diese Scheunen abreißen will, dass er neue Scheunen bauen will? Ich würde sagen, nein, weil er kann die Ernte ja nicht auf dem Feld verderben lassen, nicht? Also das heißt, er muss hier schon einbringen. Das hat Josef ja auch getan. Ihr kennt vielleicht die Geschichte aus Ägypten. Josef, der zum Pharao gekommen ist und dann hat Pharao diesen Traum von den 7 fetten Jahren, diesen 7 mageren Jahren, die danach kommen. Josef hat diesen Traum erklärt und hat gesagt, damit die Leute nicht verhungern, müssen wir Scheunen bauen und wir werden die reiche Ernte der nächsten 7 Jahre einfahren in diese Scheunen. Das hat Josef also auch getan. Das Bauen von Scheunen ist kein Fehler. Man kann sich jetzt auch fragen, war der Mann habgierig? Denn er scheint ja zufrieden zu sein. Ja, er klagt ja nicht und er sagt ja auch nicht, Mensch, ich will nochmal so eine Ernte haben. Er ist ja mit der Ernte eigentlich zufrieden, die er hat. Vielleicht fangen wir mal an mit einem Fehler, den man finden kann. Das ist, er denkt nur an sich. Ja, dieser Text, man kann da nachzählen, vielleicht habt ihr ja Lust, das zu tun. Man kann zählen, wie oft das Wort Ich da drin vorkommt. Es geht immer nur um Ich, Ich, Ich. Und je genauer man hinschaut, umso mehr merkt man, dass dieser Mann eigentlich nur um sich selber kreist, um seine eigenen Bedürfnisse. Schon gar nicht redet er davon, irgendetwas zu teilen mit anderen Leuten. Es ist auch nicht von irgendwelchen Beziehungen die Rede. Es geht nicht darum, dass seine Familie, seine Freunde oder seine Angestellten da irgendwas bekommen. Dass es überhaupt irgendeinen Nächsten gibt, den er liebt, wo er auch denkt, naja, der kann es ja vielleicht auch ganz gut haben. Und er könnte teilen, nicht? Also es ist ein ganz reicher Bauer, der hat also garantiert ganz viele Tagelöhner, Sklaven, Knechte gehabt, die die Ernte für ihn eingebracht haben. Und wahrscheinlich musste er als Besitzer noch nicht mal irgendwie die Sichel anrühren oder die Schubkarre oder was man sonst damals so gehabt hat. Er könnte die Ernte teilen mit denen, er könnte sie teilhaben lassen an dem, was da passiert ist. Oder die ganz vielen Bedürftigen, die vielleicht auch gar nicht in der Lage gewesen wären, ihm zu helfen körperlich, die gar nichts bekommen haben, mit denen hätte er teilen können. Wahrscheinlich sieht er sich aber so im Recht, das ist ja sein Besitz, so wie in der Rahmenhandlung der Bruder des Mannes, der Jesus angesprochen und geglaubt hat, ihm gehört einfach alles, er müsste seinem Bruder nichts abgeben. Und wenn wir das so betrachten, dann sehen wir sie doch, die Habgier, nämlich der Wunsch, alles haben zu wollen, einfach alles einzusacken, alles mitnehmen zu wollen für sich. Die Angst zu verzichten auf irgendetwas, der Wunsch, die Sachen wirklich festzuhalten, zu greifen, Schätze zu sammeln. Vielleicht ist auch Statusdenken dabei. Jetzt ist er der reichste, der größte Bauer, der mächtigste Bauer im Dorf, der mit der größten Scheune, mit der besten Ernte. Letztlich ist er aber trotzdem auf der Suche nach Sicherheit, nach Genuss, nach Optimierung seines Lebens. Klar, das ist etwas, was allen Menschen zu eigen ist. Und da kann man sich dann natürlich fragen, wo fängt die Grenze zur Habgier denn da eigentlich an? Wieder auf die Geschichte von Josef gucken, 7 fette Jahre Ernte eingefahren, 7 magere Jahre. Der Josef hat das ja nur gemacht, um das Volk zu versorgen. Der hat ja nicht für sich das Ganze gemacht, sondern der hat es im Auftrag gemacht. Weltlich gesehen im Auftrag des Pharaos, aber christlich gesehen, nein, von Gott gesehen, eben Auftrag Gottes. Gott hat ihn dazu bevollmächtigt, genau das zu tun. Und Josef hat das nur getan, um das Volk nicht verhungern zu lassen für die anderen. Wie viel sammelt ihr, denken wir, ans Sparen, wo hat das Grenzen? Ja, man denkt immer, man kann sparen, es kommt was auf dem Konto zusammen, dann kommt die nächste Aktiencrash, die nächste Bankenkrise und schon verfällt man in Angst. Passiert etwas? Wahrscheinlich passiert etwas, aber wir wissen nicht wann und was. Also auch wenn wir keine Bauern sind, wir ernten doch. Wir ernten auch noch ganz im übertragenen Sinne, auch wenn wir gar kein Geld auf dem Konto haben. Wir ernten durch den Konsum, den wir haben, durch das Verbrauchen der Sachen, die unsere Umwelt hergibt. Man könnte den Klimawandel betrachten, könnte dieses Gleichnis anwenden auf den Klimawandel. Wir leben in einem Land, wo im Durchschnitt zumindest, natürlich nicht jedem, aber im Durchschnitt die Wünsche, die wir so, die Menschen so haben, erfüllt werden. Aber auf Kosten anderer Leute, auf jeden von uns, der alle seine Wünsche erfüllt, kommen viele, viele hundert Menschen, deren Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Wo soll man dann also anfangen zu verzichten, wenn man sagt, man will mit dem Klimawandel irgendetwas optimieren, irgendetwas besser machen? Letztlich geht es, glaube ich, bei der ganzen Geschichte darum, woran hängt man sein Herz? Der Kornbauer, der hängt sein Herz an den Besitz, den er sich erworben hat, einfach an das Haben. Es gibt da den Autor Erich Fromm, einen Philosoph, der das Buch Haben oder Sein geschrieben hat. Und der führt da aus, was ein Leben im Haben ausmacht. Nämlich kurz gefasst, sammeln, besitzen, Gewinn machen. Und er, sehr lesenswertes Buch, habe ich sogar auch mal gelesen in der Schule, schon länger her, habe es so nochmal aufgeschlagen. Also letztlich ganz interessant, dass man das wirklich auf alle Lebensbereiche übertragen kann. Es geht jetzt gar nicht nur um das Korn, es geht gar nicht nur um das Konto. Selbst in der Art, wie wir kommunizieren, kann man dieser Haltung verharren. Und das alles mit der Gefahr von Habgier und ganz unbegrenzten Besitzer greifen. Und im Gegensatz dazu steht laut Erich Fromm das Leben im Sein. Nicht Dinge, sondern Beziehungen und Erlebnisse machen das Leben reich und sind Bausteine für das, was man häufig gelingendes Leben nennt. Die machen offen, mit anderen zu teilen. Ganz praktisch ist das so ein Sonntag, wie wir ihn hier haben. Ein Sonntag, das ist so ein Tag, das ist eine Zäsur im Leben. Sonntag ist ein Ruhetag, der fördert das Menschsein, der fördert Beziehungen, der fördert es, einfach zu sein als Mensch und stoppt das Haben wollen, die das Schaffen, das Sammeln. Und das finden wir hier auch in unserem Text. Jesus sagt gleich am Anfang in der Rahmenhandlung, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Jesus war der eigentliche Revolutionär in dieser Abkehr von dieser Habensdenkweise. Seine Jünger, die Urchristen, die Kirchenväter und die Generation danach, die haben das gelebt. Natürlich auch nicht perfekt, kein Mensch kann das perfekt leben, aber doch als Vorbild für die Gesellschaft, zumindest auf eine Art und Weise, dass es auffiel, dass es einen Unterschied gemacht hat in der Gesellschaft, in der sie gelebt haben. Und Erich Fromm hat sehr viel von seinem Denken, auch aus diesem Text, aus anderen Texten aus der Bibel natürlich auch noch, aufgegriffen und mit den Erkenntnissen der modernen Psychologie wissenschaftlich aufbereitet. Aber der Vorreiter, der eigentliche Revolutionär der Sache, das war Jesus. Und er ist an dieser Sache da ganz strikt. Wenn wir hingucken an den Anfang, an die Rahmenhandlung, dann tadelt er sogar den Mann aus dem Volk, der ihn da fragt. Das ist wahrscheinlich irgendein besitzloser, jüngerer Bruder eines reichen Erben und der hat überhaupt gar nichts angehäuft. Aber trotzdem, bei dem geht es natürlich schon darum, ums Haben wollen. Er hat nichts, aber er will haben. Und sein ganzes Denken, sein ganzes Sehnen, das geht so sehr in Richtung Besitz, dass er halt sagt, Mensch, Jesus, hilf mir doch noch mal und mach mal, dass da irgendwas geht. Und Jesus lehnt es ab, ihm zu helfen. Das klingt irgendwo ungerecht, oder? Ich meine, der Mann, der hat ja gar nichts. Ja? Also da ist irgendjemand, der sich bereichert auf seine Kosten. Vielleicht ist das auch nicht mal gesetzlich erlaubt. Vielleicht nimmt er ihm sogar, weil er die Macht hat, mehr weg, mehr für sich in Anspruch, als er darf. Aber Jesus sagt, nee, darüber möchte ich nicht richten. Ich denke mal nicht, dass es hier darum geht, so eine Art Norm für Rechtsform oder sowas zu bringen. Ich glaube, es geht Jesus eher darum, dass er an der Stelle veranschaulichen will, wo fängt Habgier an. Ich möchte dazu noch ein Zitat vom Kirchenvater Hieronymus bringen. Habsucht heißt nicht, dass du nach fremdem Eigentum greifst, denn das stellen schon die weltlichen Gesetze unter Strafe. Vielmehr sollst du dein Eigentum, das im letzten Grunde auch dir nicht gehört, nicht für dich allein in Anspruch nehmen. Vielleicht den letzten Satz nochmal. Du sollst dein Eigentum, das dir im letzten Grunde nicht gehört, nicht für dich allein in Anspruch nehmen. Auch eine Auslegung dieses Textes und anderer Texte von Jesus. Wenn wir auf diese Aussagen gucken, dann ist das bestenfalls die halbe Wahrheit. Denn das suggeriert jetzt so ein bisschen, wir können uns ein bisschen zusammenreißen, jetzt lesen wir mal den Erich Fromm und den Hieronymus lernen wir auswendig, wir gehen ein bisschen in uns, wir strengen uns an, ein Seinsmensch zu werden und statt eines Habensmensch und dann passt das schon irgendwie. Aber als Christen glauben wir gerade das nicht. Wir haben nämlich an dieser Stelle bisher noch gar nicht über Gott gesprochen, obwohl Gott hier der in dem Gleichnis die zweite Person ist, die spricht, die eigentlich wichtige Person ist, die spricht. Das heißt, dass die Warnung vor der Habgier eigentlich nur der allererste Schritt ist. Und auch ein, wie sagt man so schön, ein achtsames Leben, ein beziehungsvolles Handeln, all das führt uns nicht dazu, etwas zu erreichen, was wir ein gelingendes Leben nennen können. Wenn wir jetzt hier stehen bleiben würden, dann geraten wir in dieselbe Falle wie der Kornbauer. Und dann landen wir bei derselben Lebenslüge. Das ist letztlich eine Lebenslüge, der verharrt nämlich. Die Lebenslüge heißt, ich kann es schaffen, mir gelingt es, aus meiner Kraft mache ich das alles. Der Fehler, der nächste Fehler des Bauern, der ist eigentlich ganz, ganz unscheinbar. Er hat Gott nicht gedankt für seine Ernte. Ja, ich meine, wie viele Leute beten vorm Essen oder wahrscheinlich in der Prozentuale auf die Bevölkerung einstellig, bestenfalls. Denkt man vielleicht gar nicht drüber nach, dass er das nicht gemacht hat. Ist das also nur ein Versäumnis oder geht's tiefer? Vielleicht hat er gar nicht gemerkt, dass sein Reichtum ein Geschenk ist, dass es ihm geschenkt wurde, dass das gar nicht die Leistung ist, die er vollbracht hat. Wie auch immer, er wollte von dem Besitz und von sich aus seiner Kraft all das bekommen, was man letztlich nur von Gott bekommen kann. Durch den Besitz, den wir haben oder durch die eigene Kraft werden wir es nie bekommen können. Ganz egal, wie reflektieren, wie positiv wir versuchen, unser Leben zu gestalten. Auch ein Mensch, der sich da wirklich anstrengt und versucht, gut zu sein und viel erreicht, ist letztlich, von der Bibel her gesehen, immer noch ein Sünder. Gott schenkt sehr viel. Nicht nur die reiche Ernte, nicht nur Vergebung unserer Sünden, nein, das ganze Leben, was wir hier leben, ist ein Geschenk. Und das Gleichnis, das ist an der Stelle ganz radikal. Es zeigt nämlich das Problem vom Tod her auf. Der Tod ist die Konsequenz, unter der unser Leben stattfindet. Gehen wir mal zurück zu dem Selbstgespräch von dem Bauern. Er riecht und er schmeckt den kommenden Genuss. Er sieht die Scheunen der Zukunft vor seinem inneren Auge. Er sieht schon die Sicherheit, die das Ganze gibt. Noch hat er nichts gehört. Aber jetzt fängt er an zu hören in dem Text. Er hört Gott und damit stirbt er. Damit hört er seinen eigenen Tod. Ja, seine Sinne haben ihn verlassen, ganz klar. Sie haben ihn vielleicht schon vorher verlassen, nicht erst als er gestorben war. Er ist ja nur immer um sich gekreist. Er hat nicht verstanden, was es geht. Und eine Ironie könnte man fast sagen dabei ist, er redet immer sich selber an mit meine Seele, meine Seele. Und dabei kennt er seine Seele doch gar nicht. Es ist eine auf den Besitz reduzierte Seele, eine auf das Habenwollen reduzierte Seele, eine Form des Ichs, von dem er redet. Er redet ja immer nur von dem Ich, eine Form des Ichs, das er immer ausspricht, aber letztlich kennt er sich als Mensch noch gar nicht. Und dann muss er sterben, bevor er begriffen hat, was eigentlich Sache ist. Man könnte sich jetzt fragen, ist das eine Strafe, dieser Tod, der ihn da ereilt? Es ist schwer zu sagen. Ursache, Wirkung. Es war ja keine Todsünde in dem Sinn, die er begangen hat. Und selbst die, Gott ist ja nicht immer mit Ursache, Wirkung, du machst das und dann stirbst du. Schwer zu sagen, wo hier die Zusammenhänge sind. Aber man kann sagen, Gott stellt sich ihm in den Weg. Gott ist auch der Nichtgreifbare, der nicht zur Gänze komplett Verstehbare, der souverän ist in seinem Urteil und in seinem Handeln. Und ganz eindeutig urteilt Gott hier, du bist mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Handlungsweise ein Narr. Und er fordert das dem Bauern geschenkte Leben zurück. Wenn wir die Geschichte nochmal weitergreifen und jetzt mal nicht nur auf diesen Mann gucken, dann könnte man auch sagen, es ist nicht nur die Geschichte von einem Bauern hier, von einem Bauern, von dem man was lernen kann. Es ist eigentlich die Geschichte der ganzen Menschheit, die Geschichte des Sündenfalls. Seit dem Sündenfall kreist der Mensch, jeder Mensch eigentlich, um seinen Besitz, dieses Sammeln wollen, das Halten des Lebens, das Halten vom Besitz, die Suche nach Sicherheit, die ist uns allen zu eigen. Und ich glaube, wir sind alle in der Gefahr, dass wir das vor die Beziehung zu Gott stellen, vorher sehen, dass bevor wir denken, Gott hat uns das Ganze geschenkt. Vielleicht ist es das Bemühen aus eigener Kraft, das Paradies zurückzuerlangen, das Paradies, was vielleicht gedanklich oder irgendwie sonst unser Menschsein noch verankert ist, was wir noch fühlen, was wir ersehen. Aber egal, wie wir es anstellen, der Tod kommt dazwischen. Immer. Unausweichlich. Ja, und deswegen kann man sagen, eigentlich jeder von uns oder in jedem von uns steckt so ein kleiner oder größerer Kornbauer. Ich habe noch einen zweiten Bibelvers mitgebracht aus Psalm 39, der eine komplett gegenteilige Sichtweise des Psalmisten ausdrückt, wie die der Kornbauer hat. Die möchte ich euch auch einmal vorlesen. Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Ach, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schatten und machen sich viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen soll. Ja, aber auch hier bei dieser komplett gegenteiligen Sichtweise, auch bei der sollten wir nicht stehen bleiben mit der Interpretation von diesem Text. Das Verständnis, dass wir einen souveränen Gott haben, einen Gott, der uns das Leben schenkt, einen Gott, der mächtiger ist als all das, was wir uns vorstellen können, der ist natürlich notwendig für den Glauben, aber es reicht nicht, um den Glauben zu leben. Was fehlt an dieser Sache, ist noch die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Jesus. Der Mensch ist ja nicht nur ein Nichts vor Gott, ja, auch das, was wir hier eben gelesen haben, ist natürlich richtig, aber trotzdem ist er gleichzeitig auch im Gegenteil ein Ebenbild Gottes, ein von Gott geliebtes Wesen, zur Gemeinschaft mit Gott hin geschaffen. Nicht abstrakt in der Ewigkeit, sondern wirklich hier auf dieser Welt im Alltag, bei der Arbeit, beim Sport, beim Essen, beim Schlafen, immer. Wenn wir uns jetzt fragen, wie sieht es denn mit dem Kornbauer aus dieser Perspektive, aus der Gottesbeziehung und überhaupt aus Beziehungen heraus auf? Und dann können wir vielleicht gerade zurückgehen zu dem Kornbauer-Text. Ich lese nicht nochmal, aber ihr könnt gerne natürlich drauf gucken auf die entsprechenden Stellen. Was mir aufgefallen ist an dem Kornbauer, das ist der Stillstand, in dem er sich befindet. Sein Leben ist durch diese reiche Ernte zu einem Stillstand gekommen. Vor der Geschichte, bevor diese Geschichte stattfand, da hat er ja, da hat er vom Sammeln wenigstens gelebt. Der hat sich auf das Vermehren seines ganzen Besitzes gekümmert, jedes Jahr immer wieder Saat und Ernte und es wurde immer ein bisschen mehr wahrscheinlich. Und er ist aber immer weiter tätig gewesen, er hat gelebt, er hat immer wieder neue Ernten eingefahren. Und jetzt hat sich das aber geändert. Er hat durch so eine so reiche Ernte, dass man eigentlich sagen kann, er ist gar kein Bauer mehr, denn er baut jetzt gar nichts mehr an, das braucht er gar nicht. Seine Ernte ist so groß, dass er das einfach nicht mehr tun muss. Er lebt nur noch von der Vergangenheit und von dem Besitz, den er hat. Er verlässt sich nur noch auf sich. Die Welt ist ihm völlig egal, Gott ist ihm egal. Damit ist sein Leben eigentlich zu einem Stillstand gekommen, kann man sagen. Oder vielleicht etwas drastischer ausgedrückt, kann man sagen, er ist eigentlich schon in diesem Moment gestorben, wo sich dieses Denken in seinem Leben manifestiert hat. Nicht erst in der Nacht, wo Gott sein Leben zurückfordert. Ich habe am Anfang gesagt, es geht nicht nur um Geld. Auch wer kein Geld hat, der kann verharren im Stillstand, in seiner Unzufriedenheit, in einer destruktiven Haltung oder einfach nur in sich selbst. Das geht auch bei Christen, das geht auch beim Glauben. Nach der Bekehrung, da ist man errettet. Aber wenn man dabei bleibt, wenn man stehen bleibt und diese Errettung, die man von Jesus bekommen hat, einfach ja, so eine Art Scheune steckt, ja, so weg an einen sicheren Ort, Haken dran, das habe ich im Sack, ich bin errettet, juhu, mir kann nichts mehr passieren, das halten wir jetzt einfach mal sicher, dann ist da ein Stillstand, auch in unserem Glauben. Und dann ist das eigentlich keine Nachfolge mehr. Dann haben wir auch da diesen Stillstand, den der Kornbauer hat, als Glaubender. Der Glaube kann sich dann nicht mehr verändern, er kann nicht mehr wachsen. Deswegen möchte ich nochmal zu einer anderen Sicht einladen auf diese ganze Scheunengeschichte, nämlich wie wäre es denn, wenn Jesus unsere Scheune wäre, dem wir unsere Ernte geben im Vertrauen, dass er uns versorgt. So wie das Volk Israel, ihr kennt sicherlich die Geschichte nach der Wüstenwanderung, wo sie täglich Manna bekommen haben unter der strengen Auflage, bloß nichts davon zu sammeln, sondern das zu sammeln im Vertrauen, dass es jeden Tag gegeben wird und jeden Tag gesammelt werden kann, dass einfach da ist, was man braucht, ohne dass man sich eben drehen muss um dieses Sammeln, um diese Versorgung. So eine Denkweise, so eine Handelsweise, das würde uns lebendig machen und bereit machen für ständig neue Ernten, dass wir nicht stehen bleiben bei einer Ernte, die wir vielleicht der Vergangenheit irgendwann mal gehabt haben. Es würde uns bereit machen, auch in Gottes Nähe zu leben, statt nur stillzustehen. Ja, das waren drei Sichtweisen auf diesen Text, kann man sagen. Die sozial-materielle, die Sichtweise des Göttlichen, könnte man sagen, die Sichtweise der Gottesbeziehungen. Und man kann natürlich nicht sagen, welches richtig, welches falsch. Ich denke, sie gehören alle drei zusammen. So wie es den Glauben nur als ein Gesamtpaket gibt, also aus Glauben und Werken. Ein Paket, was im Idealfall ständig unterwegs ist, dauernd neuen Herausforderungen unterworfen ist. Ein Paket zum Leben, sozusagen, kann man da sagen. Und es geht dabei durchaus um Reichtum. Der Text, der endet ja auch damit. Seid reich bei Gott, ist das allerletzte Appell, den Jesus uns damit gibt. Gott will uns seinen Reichtum schenken, aber eben keinen materiellen oder eben nicht nur einen materiellen. In der Bergpredigt redet Jesus von Schätzen im Himmel. Schätze, die nicht nur irdisch sind, sondern die wirklich die Ewigkeit verdauern. Wie kommen wir dahin zu dieser Sichtweise, zu dieser Betrachtungsweise? Ich glaube, wir müssen uns als erstes fragen, was verstellt uns denn den Blick? Wem überlassen wir unser Herz? Ich habe gesagt, ja, es spielt eine Rolle, woran wir unser Herz hängen. Wenn wir natürlich unser Herz an Besitz hängen, wenn wir ihn an Dinge hängen, wenn wir ihn vielleicht auch an irgendwelche Ideen hängen, die uns von Gott wegbringen, dann werden wir schlecht und schwierig eben dahin kommen, wo Jesus uns gerne haben will. Ich sehe zwei Ansätze, wie wir weiter umgehen können mit diesem Text. Das eine ist natürlich das Persönliche, was jeden von euch betrifft. Ich möchte an dieser Stelle dazu eigentlich wenig weiteres sagen. Da ist dieser Text, ihr habt ihn gehört, lasst ihn weiter in euch wirken. Überlegt einfach, was das für euer Leben bedeutet. Betet zu Gott, redet vielleicht auch mit anderen in eurer Kleingruppe, in eurem Bekanntenkreis, der soweit ihr dafür offen ist. Da hat dieser Text hoffentlich gesprochen. Aber das Zweite, das ist die Gemeinde, in der wir hier zusammengekommen sind. Als Gemeinde muss es natürlich auch unser Ziel sein, anderen zu helfen in der Nachfolge, anderen zu helfen, ein gelingendes Leben zu führen, zu ermöglichen. Und ich möchte einladen zu einem Baustein, der uns dabei als Gemeinde helfen kann, ist, und das ist die Vision unserer Gemeinde. Beim Mitarbeiterfest am Freitag hat Erich schon mal angefangen, die Vision, die wir als Älteste entwickelt haben, für diese Gemeinde vorzustellen. Und ab Mitte Februar wollen wir das intensiver machen. Wir werden dazu eine ganze Predigtreihe haben zu dieser Vision. Und am 23. Februar wird es auch eine Zukunftswerkstatt geben, wo wir wirklich versuchen wollen, alle zusammen, jeder, der kommen mag, egal ob Mitglied oder nicht, gemeinsam zu überlegen, was kann denn in unserer Gemeinde sich ändern? Welche neuen Ideen haben wir? Wo wollen wir Altes aufgeben? Wo wollen wir Neues starten? Wie sieht denn eine Zukunft dieser Gemeinde mit und vor Gott aus? Ja, ich möchte die Vision jetzt nicht vorgreifen, aber es geht um Starkwerden. Starkwerden im Glauben, das ist das Ziel dazu, Nachfolge zu erreichen. Nachfolge bei uns und Nachfolge bei anderen. Ja, ich habe schon gesagt, alte Scheunen vielleicht einreißen oder altes bleiben lassen, neues starten. Nämlich wie wir Jesus nachfolgen, persönlich und auch als Gemeinde, das ändert sich ja ständig. Auch da dürfen wir nicht stehen bleiben, so wie der Kornbauer stehen geblieben ist bei seinem Besitz und seiner Ernte. Wir müssen teilweise auch Altes aufgeben, wenn das notwendig ist, im Glauben, in der Gemeinde, in unserem ganzen Leben. Nämlich wir vertrauen ja darauf, dass Jesus uns Neues schenkt. Wo soll das Neue hin, wenn wir dauernd damit beschäftigt sind, das Alte zu horten, den Blick darauf zu haben, wie ist es früher gewesen, so muss es unbedingt bleiben. Wenn wir das machen, dann kann Jesus uns auch nichts Neues schenken. Dann gibt es keine Scheune, in die Neues hineinpasst. Vielleicht etwas überspitzt gesagt, eine Gemeinde, die immer genauso bleibt, wie sie früher war, die ist genauso tot wie dieser Kornbauer. Denn auch sie ist nicht mehr bereit, neu anzubauen. Sie ist nicht mehr bereit, zu säen und für eine neue Ernte sich bereit zu machen. Sie ist nicht bereit, sich auf neue Menschen einzulassen. Sie ist auch nicht mehr bereit, sich von Gott beschenken zu lassen. Ich denke, wenn wir als Gemeinde uns bewusst machen, dass all das, was wir hier haben, was wir in unserem Glauben erreicht haben, aber auch als in der Organisation, in der Struktur unserer Gemeinde ein Geschenk von Gott ist. Und wenn wir darauf vertrauen, dass Jesus uns auch weiter beschenkt, uns auch weiter versorgt, ich denke, dann werden wir bereit sein für eine neue Ernte. Amen.